Und nun die Selbstvorstellung Jesu. Wir haben ja gesehen, bei dem Überblick, jedes Sendschreiben beginnt mit einer Selbstvorstellung Jesu, die in der Regel entnommen ist aus oder einen Teil darstellt der Vorstellung in Kapitel 1. Hier wird der Aspekt herausgegriffen, das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Das Schwert ist das Symbol des Richters. Die römischen Statthalter damals besaßen das sogenannte lateinisch jus gladii, also das Recht des Schwertes, das heißt das Recht zu richten, auch das Recht Todesstrafen zu vollstrecken. Und das Erste, was uns hier nun gesagt wird, auch wenn dem Staat von Gott her das Schwert gegeben ist, Römer 13 heißt es ja, dass der Obrigkeit das Schwert von Gott anvertraut ist, dann ist alle staatliche Macht nur eine vorläufige Macht und auch eine begrenzte Macht. Denn der eigentliche Richter, derjenige, der nun das letzte Wort in dieser Welt sprechen wird, ist Jesus Christus. Es ist eines der Kennzeichen der Offenbarung, dass uns hier Jesus nun vor allen Dingen als der Richter vor Augen gestellt wird. Für die Gemeinde Jesu jetzt nicht unbedingt etwas Bedrohliches, sicher. Paulus sagt in Römer 5, in 2. Korinther 5, Vers 10, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Jesu Christi. Aber dass nun Jesus hier uns vor Augen gestellt wird mit diesem zweischneidigen Schwert als Richter, das heißt doch auch, dass einer da ist, der am Ende der Zeit Gerechtigkeit auf dieser Welt schaffen wird. Ich muss hier unwillkürlich denken, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, an dieses furchtbare Attentat in Israel, Selbstmordattentat im Sommer letzten Jahres auf eine Pizzeria in Jerusalem war es, glaube ich, wo nun viele Menschen ums Leben gekommen sind. Unter anderem eine fünfköpfige Familie, die also durch dieses Bombenattentat komplett ausgelöscht wurde. Und es fand dann die Beerdigung statt, und bei der Beerdigung dieser fünfköpfigen Familie, da war auch der jüdische Oberrabbiner, also der oberste Rabbiner von Israel, Meir Lau, dabei, und der hat dann an den offenen Gräbern, hat er den Satz oder die Frage ausgerufen: Wie lange noch? Wie lange noch? Und ich denke, das ist ja auch immer wieder unsere Frage, wenn wir sehen, was so in dieser Welt geschieht. Wie lange noch? Wir als Christen haben diese Hoffnung, da ist einer, der nun Gerechtigkeit schaffen wird auf dieser Erde. Und wenn uns hier Jesus mit dem zweischneidigen Schwert vorgestellt wird, dann stehen dahinter die Verheißungen des Propheten Jesaja von einem messianischen Reich, zum Beispiel Jesaja 11. Ich will die Stelle gerade lesen. Da ist ja die Rede von dem Kommen des Messias, und dann heißt es in Vers 4, er wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen und rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande, und er wird mit dem Stabe seines Mundes, also gemeint ist nun das Schwert seines Mundes, den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Karl Heim hat einmal gesagt, wir können keinen Menschen dazu auffordern, sein Leben durch eine Umkehr in die Hand Jesu zu legen, wenn wir den Anspruch Jesu auf die Weltherrschaft für einen reinen Mythos halten, also nur für eine Legende, für eine Sage, für eine Art Märchen. Denn ich habe im Kampf, den ich in dieser Welt zu kämpfen habe, nur dann festen Boden unter den Füßen, wenn ich weiß, ich kämpfe auf der Seite des Siegers, im Auftrag dessen, der am Ende der Tage als der Überwinder aller Mächte dieser Welt aus dem Kampf hervorgehen wird. Das also nun als Trost der Gemeinde gesagt, in ihrer Bedrängnis, in ihrer Anfechtung, ihr kämpft auf der Seite des Siegers im Auftrag dessen, der am Ende der Tage als Überwinder aller Mächte dieser Welt aus dem Kampf hervorgehen wird. Und nun sagt Jesus hier, ich weiß, wo du wohnst. Und auch das ein Trost. Jesus kennt die Situation, in der wir uns befinden. Er weiß um die ganzen Schwierigkeiten in unserem Umfeld. Er weiß um den schwierigen Nachbarn, mit dem er immer wieder Probleme hat. Er weiß, wie es am Arbeitsplatz aussieht. Er weiß um die Kollegen, die sich vielleicht lustig machen über unseren Glauben. Hier nun, ich weiß, wo du wohnst, nämlich dort, wo der Thron des Satans ist. Was ist damit gemeint mit diesem Thron Satans? Manche haben gedacht, vielleicht ist damit dieser Zeus-Altar gemeint über der Stadt, dass das nun so wie so eine Art Thron ausgesehen hat. Andere haben gedacht, weil ja nun dieser Asklepios-Kult als Symbol die Schlange hatte und jeder Besucher des Tempels hat dann, wenn er den Tempel verlassen hat, da gab es ein Loch und da war eine Schlange drin und hat dann der Schlange noch ein Stück Opferkuchen vorgeworfen als Opfer. Die Schlange, ein Symbol des Satans, vielleicht deshalb, hier ist der Thron Satans. Nun, ich möchte mich hier gar nicht festlegen, sondern ich denke, Thron Satans ist hier einfach nun eine Anspielung auf das geballte Heidentum, mit dem die Gemeinde in Pergamon konfrontiert worden ist. Also sie hat an einem Ort gelebt, wo sie nun ganz massiv mit dem Heidentum und mit der Macht der Finsternis konfrontiert wurde. Ich denke hier unwillkürlich daran, wie ich letztes Jahr im Frühjahr in Japan gewesen bin und dann dort im Großraum Tokio auch diese Vielzahl von Tempeln gesehen habe und auch etwas mitbekommen habe, wie das ist, wenn Christen nun mitten in einer heidnischen Umwelt leben. Gut, man sagt auch hier von Deutschland, dass das Heidentum zurückkehrt, und dass eigentlich von dem christlichen Abendland nicht mehr so viel übrig geblieben ist. Aber ich denke, es ist doch noch einmal ein Unterschied, wenn man so durch die Dörfer fährt, ob da in der Mitte des Dorfes eine evangelische oder katholische Kirche steht, oder ob man nun überall auf heidnische Tempel stößt. Und die Christen dort sind auch einem unwahrscheinlichen Druck ausgesetzt. Es wurde mir erzählt, dass zum Beispiel bei der Firma Canon, dort in Tokio, da gibt's eine Abteilung, die geht dann an Neujahr geschlossen zum Shinto-Tempel und lässt dort den Priester beten für ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Und wenn jetzt die Christen in dieser Abteilung sind, die sagen, da kann ich nicht mitgehen, dann wird zu ihnen gesagt, lieber Freund, wenn in diesem Jahr etwas schief geht, dann bist du schuld. Und es ist der Druck, dem die Leute ausgesetzt sind. Oder wurde mir erzählt, dass eben nun erwartet wird von den Kindern einer Familie, wenn sie das Haus betreten. Es gibt ja dann da diesen Ahnenkult und diese Hausaltäre, die der Verehrung der Verstorbenen gewidmet sind. Es wird von der Tochter, vom Sohn erwartet, dass sie sich nun verbeugen vor diesem Ahnenaltar, wenn sie das Haus betreten. Und wenn sie es nicht tun, was das für Konflikte sind. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die hat mir erzählt, wie sich ihr Sohn hat taufen lassen. Nun hat der Vater, der nicht Christ ist, hat gehofft, dass der Sohn einmal den Ahnenkult weiterführen wird. Und diese Hoffnung ist nun zunichte gemacht worden. Die Frau hat gesagt, mein Mann spricht seither mit mir kein Wort mehr und auch mit seinem Sohn nicht mehr. Das sind Zerreißproben. Und da sagt Jesus, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß um den ganzen Druck. Ich weiß um diese Mächte der Finsternis. Und ich weiß auch um die Versuchung, dem Druck nachzugeben, Kompromisse einzugehen. Und umso mehr wird nun die Gemeinde gelobt für ihre Standhaftigkeit, wo es ja nun heißt, und du hältst trotzdem an meinem Namen fest. Und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Nicht einmal in der Zeit der Verfolgung. Offensichtlich kam es in Pergamon zu solch einer lokalen Christenverfolgung, wo nun ein gewisser Antipas, ein Mitglied der Gemeinde, sein Leben verloren hat, das Martyrium erlitten hat. Und er wird hier von Jesus als treuer Zeuge bezeichnet. Und ein größeres Lob kann Jesus diesem Mann eigentlich gar nicht ausstellen, denn in Kapitel 1, Vers 5, bezeichnet sich Jesus selber als der treue Zeuge. Jesus, derjenige, der die Wahrheit bekannt hat, obwohl er genau wusste, dass das ihm das Leben kosten würde. Denken wir an die Verhandlung vor dem Hohen Rat, wo er gefragt wird, bist du Gottes Sohn? Und Jesus weiß, wenn er jetzt die Wahrheit sagt, wenn er sagt, ja, ich bin's, dann wird er getötet. Aber er war nun der treue Zeuge der Wahrheit. Er hat die Wahrheit bekannt. Und nun sagt er zu Antipas, du bist auch solch ein treuer Zeuge. Das heißt, nun im Martyrium beziehungsweise im Leiden um des Evangeliums willen sind wir in ganz besonderer Weise mit Jesus Christus verbunden. Wie werden wir treue Zeugen? Ich denke hier an den Bischof Polycarp, Bischof von Smyrna, das ist ja das Sendschreiben, das dem Sendschreiben von Pergamon vorausgeht. 155 nach Christus wurde dort der Bischof Polycarp auch wieder im Zusammenhang einer lokalen Verfolgung auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und der Statthalter hat das hohe Alter des Polycarp gesehen, hatte Mitleid mit ihm und hat gesagt, komm, schwöre, und ich lass dich frei, schmähe Christus. Also schwör auf den Kaiser, sag, der Kaiser ist Kyrios, der Kaiser ist der Herr, und du kannst gehen. Und dann gibt Polycarp zur Antwort, 86 Jahre lang diene ich ihm, dem Herrn Jesus Christus. Und er hat mir nichts Böses getan. Soll ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Das heißt, das, was ihm die Kraft gegeben hat, das war der Blick auf das, was Jesus für ihn getan hat. So, wie könnte ich den lästern, der mich erlöst hat mit seinem Blut? Und so wird uns ja gleich am Anfang der Offenbarung in Kapitel 1 Jesus Christus vor Augen gestellt, auch Vers 5, als derjenige, der uns liebt und der uns erlöst hat. Und das hält uns bei ihm, wenn wir uns das immer wieder vor Augen stellen. Allerdings, Jesus hat auch etwas zu kritisieren an der Gemeinde in Pergamon, und zwar ihre Kompromissbereitschaft gegenüber der Sekte der Nikolaiten, die hier, ja, deren Lehre hier dann gleichgesetzt wird mit der Lehre Biliams. Ich denke, Biliam ist uns bekannt vom Alten Testament her. Biliam war ja ein heidnischer Prophet, und der moabitische König Balak, der Angst bekommen hat vor den Israeliten, der wollte den Biliam dazu bringen, dass er das Volk Israel verflucht. Und dann sagt ja Biliam, ich kann das Volk nicht verfluchen, solange es an seinem Gott festhält. Denn solange steht es unter dem Segen Gottes, und was von Gott gesegnet ist, kann ich nicht verfluchen. Der Biliam wusste allerdings, es gibt eine Chance, und das ist, dass das Volk sich abwendet von Gott. Und deshalb hat er dann dem König Balak den Rat gegeben, dass er nun alles daran setzt, das Volk Israel zum Götzendienst und auch zur Unzucht, zu sexueller Ausschweifung zu verführen. Und dazu ist es ja dann gekommen. Es wird ja dann berichtet, dass Männer aus Israel sich eingelassen haben mit moabitischen Frauen. Und schließlich kam dann das Gericht über das Volk. Das heißt, dieser Biliam, er steht für die Verführung zum Götzendienst auf der einen Seite und für die Verführung zur Unzucht, zur sexuellen Ausschweifung auf der anderen Seite. Und diese Sekte der Nikolaiden, die haben offensichtlich nun ganz ähnliche Gedanken vertreten. Vermutlich haben sie sich fälschlicherweise nach dem Diakon Nikolaus benannt. Apostelgeschichte 6, einer der sieben Diakone, die da gewählt worden sind, trug ja den Namen Nikolaus. Man vermutet, dass sie sich fälschlicherweise auf diesen Diakon zurückgeführt haben, also seinen Namen für sich in Anspruch genommen haben. Und diese Nikolaiden, die vertraten nun die Ansicht, dass ein Christ ganz unbeschadet an dem heidnischen Leben teilnehmen kann, ohne dass das jetzt seiner Seele irgendwie Schaden zufügt. Der Kirchenvater Irenäus, der in der Zeit kurz nachdem die Offenbarung geschrieben worden ist, gelebt hat, also der noch sehr nah an den Sachen dran war, der hat von den Nikolaiden Folgendes gesagt: Ihr Leben ist zügellos, sie lehren, es habe nichts zu bedeuten, wenn man Ehe breche oder von den Götzenopfern esse. Und die Versuchung war natürlich groß, denn die Christen dort sind natürlich immer wieder eingeladen worden, an den Götzenopferfesten teilzunehmen. Wir wissen aus der Gemeinde von Thyatira, dass es dort Handwerkerzünfte gegeben hat, die eben dann geschlossen an diesen Götzenopferfesten teilgenommen haben, also ganz ähnlich wie die Teilung von Kennen geschlossen zum Shinto-Tempel geht. Und der Handwerker, der da nicht mitgemacht hat, der war eben out. Der war Außenseiter. Und dann stellt man sich einfach diesen Druck vor, dem jetzt nachzugeben. Und da war es natürlich, oder für viele schien es da die große Befreiung zu sein, wenn da Leute waren, die gesagt haben, du musst dir da kein Gewissen machen, du kannst da ohne weiteres an diesen Götzenopferfesten teilnehmen, das schadet deiner Beziehung zu Jesus Christus nicht. Das sind ja nur äußerliche Dinge. Und genauso dann Leute, die gesagt haben, ja gut, Sexualität ist etwas, was nur den Körper betrifft, aber nicht das Innerste. Das berührt ja meine Seele überhaupt nicht, also macht es auch nichts aus, wenn du nun teilnimmst an diesen sexuellen Ausschweifungen, zu denen es im Zusammenhang mit den Götzenkulten dann auch immer wieder gekommen ist. Und man hat eben das religiös begründet. Also diese Nikolaiden, das waren nicht nur einfach verweltlichte Christen, sondern die haben dann von einer höheren Form der Erkenntnis gesprochen. Die haben gesagt, diejenigen, die sich da so ängstlich zurückhalten, die haben noch nicht die rechte Erkenntnis. Und wahrscheinlich stand dahinter das griechische Denken, wo ja nun der Geist das Eigentliche ist, das Göttliche und das Körperliche. Ja gut, wenn der Mensch stirbt, dann löst sich das Körperliche in seine Einzelbestandteile auf. Und das, was dann bei Gott weiterlebt, ist der Geist. Und so haben die dann gesagt, alles, was den Körper betrifft, sei es die Teilnahme an diesen Götzenopferfesten und dass man da dann an diesen Opfermahlzeiten teilnimmt, oder sei es Sexualität, das kann alles deine Seele, dein Gottesverhältnis nicht berühren, denn das Gottesverhältnis ist ja auf einer ganz anderen Ebene. Das war die große Versuchung. Und kritisiert wird an der Gemeinde, dass sie nun die Lehre der Nikolaiden in ihren Reihen duldet. dass offensichtlich keiner den Mut gehabt hat, da nun ein Wort dagegen zu sagen, sondern dass man diese Leute gewähren ließ. Natürlich wird hier nun in besonderer Weise der Vorsteher der Gemeinde, an den ja das Sendschreiben nun zuerst gerichtet ist, in Pflicht genommen. Deine Aufgabe wäre es jetzt eigentlich, hier einzuschreiten und hier ein klares Wort zu sagen. Dann der Bußruf, tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Was heißt Buße tun? Adolf Schlatter hat es so beschrieben, es geht in der Buße um eine Wendung des Denkens und des Wollens, die vom Bösen löst und dem Willen Gottes gehorsam macht. Also Buße jetzt nicht, so wie man es landläufig versteht, weil wir dann Buße verknüpfen mit Bußgeldbescheiden und so weiter. Buße nicht jetzt als eine Leistung, die der Mensch zu erbringen hätte, um jetzt Gott damit genug zu tun und Gott zu befriedigen, sondern Buße bedeutet eine Wende in unserer Lebensrichtung, ein Umkehren zu Gott hin, eine Wendung des Denkens und des Wollens, die vom Bösen löst und dem Willen Gottes gehorsam macht, so wie Adolf Schlatter sagt. Und er sagt, wenn es nicht zu dieser Umkehr kommt, dann will ich selber die Sache in die Hand nehmen. Also wenn ihr nicht in der Gemeinde nun in der Lage seid, dieser Irrlehre entgegenzutreten, dann werde ich selber kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Und damit ist eben nun sein Wort gemeint. Wenn wir vorhin davon geredet haben, dass Jesus der Richter dieser Welt ist, dann braucht Jesus kein Schwert aus Metall, so wie es die römischen Statthalter damals in der Hand getragen haben. Sondern es genügt sein Wort. Er ist ja der Schöpfer dieser Welt. Sein Wort hat schöpferische Kraft. Wenn er spricht, so geschieht's, und er wird diese Welt richten allein durch sein Wort. Er wird allein durch sein Wort Gerechtigkeit schaffen. Hebräerbrief heißt es ja dann, Kapitel 4, Vers 12, dass das Wort Gottes schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Aber dann auch die Verheißung. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Was heißt überwinden? Fritz Grünzweig sagt, überwinden heißt, in der Kraft des gekreuzigten und auferstandenen Herrn siegen über die von innen und außen kommende Versuchung, sich von dem Herrn und seiner Nachfolge abzukehren. Das war die Versuchung, in der die Gemeinden nun teilweise gestanden haben, sich unter dem äußeren Druck der Umgebung, sich abzuwenden von Jesus Christus, von der Nachfolge, und überwinden heißt nun, dass ich trotz allem äußerem Druck nun an Jesus festhalte und bei ihm bleibe. Und zwar eben in seiner Kraft, nicht in meiner Kraft. Mit unserer Kraft ist nichts getan. Wir sind bald gar verloren, sagt Luther. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat erkoren. Weißt du, wer der ist? Es ist Jesus Christ. Es geht darum, dass wir uns an ihn halten. Und nun wird dem Überwinder das verborgene Manna zugesprochen. Dieses verborgene Manna ist ein Bild des ewigen Lebens. Es gibt ja auch das sichtbare Manna, davon lesen wir im Alten Testament. Gott hat sein Volk in der Wüste durch sichtbares Manna versorgt, das damals vom Himmel gefallen ist. Aber nun lesen wir im Johannesevangelium in Kapitel 6, dass Jesus nun sagt, ich gebe euch das wahre Brot vom Himmel. Und er bezeichnet sich selber als das Brot, das vom Himmel gekommen ist, damit jeder, der nun von diesem Brot isst, das ewige Leben hat. Also das unsichtbare, verborgene Manna ein Sinnbild jetzt des ewigen Lebens, das wir in Jesus Christus haben. Und dann schließlich noch zum Schluss der weise Stein. Das ist nun wirklich ein rätselhaftes Bild, wo man sich überlegt, was könnte damit gemeint sein, mit dem weißen Stein, den nun der Einzelne empfängt und auf den ein Name geschrieben ist, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre die, es war damals bei Gerichtsverhandlungen üblich, dass wenn die Richter dann das Urteil gesprochen haben, dann haben die Richter, je nachdem, ob sie jetzt für Freispruch oder für Schuldigkeit plädiert haben, haben sie je nachdem einen weißen oder einen schwarzen Stein in ein Säckchen geworfen. Und dann hat man nachher die Steine gezählt und wenn eben die weißen Steine in der Überzahl waren, dann hieß es Freispruch. Und wenn die schwarzen Steine in der Überzahl waren, dann bedeutete das, dass der Betreffende verurteilt worden ist. Der weiße Stein könnte von daher ein Symbol sein für die Rechtfertigung, für die Vergebung, die wir durch Jesus Christus empfangen. Eine andere Möglichkeit, man hat auch solche weißen Steintäfelchen ausgeteilt als Eintrittskarten bei irgendwelchen Veranstaltungen. Das würde eben nun heißen, wir haben den Eintritt in den Himmel durch Jesus Christus. Oder schließlich, es gab auch damals die Praxis, dass man Sieger bei Sportwettkämpfen für die Ehrung in ihrer Heimatstadt durch Steintäfelchen beglaubigt hat. Also wenn jetzt in diesen Tagen jemand bei der Olympiade in Salt Lake City die Goldmedaille gewinnt, dann weiß das jeder durchs Fernsehen und durch die Zeitung und dann wird ihm ein triumphaler Empfang bereitet, wenn er zurückkehrt in seine Heimatgemeinde. Aber damals gab es ja diese Nachrichtenübermittlung noch nicht und dann hat man dem Sieger nun solch ein Steintäfelchen mitgegeben und da konnte er dann seiner Heimatgemeinde zeigen, ich bin Sieger. Das würde eben nun heißen, der Überwinder, der erhält nun diesen weißen Stein als Zeichen dafür, dass er durchgehalten hat, dass er den Wettkampf, den Wettlauf erfolgreich absolviert hat. Wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, diesen weißen Stein zu verstehen. Und der neue Name, der nun auf diesem Stein steht, der steht nun einfach für das neue Wesen, das wir nun in der Auferstehung empfangen werden, wo wir ja im Philipperbrief lesen, dass Jesus Christus, wenn er uns auferwecken wird, unseren nichtigen, vergänglichen Leib, seinem verherrlichten Leib gleich machen wird. Und wenn es hier heißt, diesen neuen Namen, dieses neue Wesen, das kennt niemand, dann bedeutet es einfach, das ist etwas, was sich hier noch niemand vorstellen kann, wie das nun sein wird. Und so möchte ich einfach schließen mit einem Vers von einem Lied von Philipp Spitta. Da heißt es, wie wird uns sein, o was kein Aug gesehen, kein Ohr gehört, kein Menschensinn empfand. Das wird uns werden. Das wird uns werden, wird an uns geschehen, wenn wir hineinziehen ins gelobte Land. Wohlan den steilen Pfad hinangeklommen. Also wenn es auch Strecken geben kann in unserem Leben, wo es sehr steil und beschwerlich wird, wohlan den steilen Pfad hinangeklommen. Es ist der Mühe und des Schweißes wert, dahin zu eilen und dort anzukommen, wo mehr als wir verstehen, der Herr beschert. Ja, soweit. Ich weiß nicht, sollen wir dazwischen einen Vers singen? Wir haben ja gesagt, dass wir noch Gelegenheit dann auch geben wollen, zu Rückfragen. Auch Fragen zu gestern Abend. Heute Nachmittag noch was dazu sagen, weil in dieser Übersicht in der Thomson-Studienbibel Da wird es sehr prägnant auf den Punkt gebracht, diese sieben Gemeindetypen. Und ich würde es einfach dann gerne in der Form weitergeben, weil ich jetzt zuerst auch nachdenken müsste, wie kann man das prägnant und kurz zusammenfassen, diese sieben Gemeindetypen. Ja? Gut, also es beginnt mit dem römischen Kaiser Caesar und dann kam Augustus, dann kam Tiberius, dann kam der Kaiser Caligula, Kaiser Claudius, Kaiser Nero, dann kamen die Soldatenkaiser, die die nicht so bekannt sind. Dann der Kaiser Vespasian und Titus, unter denen dann ja Jerusalem zerstört worden ist. Und dann nach Titus kam Domitian. Und der Kaiserkult, der war natürlich von Anfang an da. Und vor allen Dingen eben in Kleinasien, also in der heutigen Türkei, weil es im Orient nun im Heidentum schon immer üblich gewesen ist, den Herrscher zu vergöttern. Also da war sozusagen ein breiter Boden da. Im Römischen Reich selber, da waren die Kaiser zunächst etwas zurückhaltender, weil sie nun Sorge hatten, das könnte ihnen Kopf und Kragen kosten, wenn sie sich da als Gott verehren lassen, weil natürlich der Senat sehr darauf bedacht war, dass der Kaiser jetzt auch nicht zu viel Macht hat und zu hoch erhoben wird. Aber Domitian, so sagt man, er sei der Erste, der sich diese Verehrung nicht nur gefallen ließ, sondern eben sich dann auch amtlich und offiziell als Herr und Gott bezeichnet hat. Ja? Also ich weiß jetzt nicht, was jeweils für die Verfasser der Thomson-Studienbibel beziehungsweise was für O'Vanil dann der Grund war. Also ich meine jetzt nicht bei O'Vanil was Entsprechendes gelesen zu haben. Bei der Thomson-Studienbibel finden sich ohnehin jetzt keine Erläuterungen, die jetzt das irgendwie dann argumentativ begründen. Also ich würde jetzt in diesen Wechsel der Reihenfolge auch nicht zu viel hineinlegen wollen. Ich denke, dass es eher der Gedanke ist, dass O'Vanil dann sagt, ja, die römisch-katholische Kirche hat ja nicht aufgehört, die besteht ja fort bis in die heutige Zeit hinein, und dass das dann für ihn der Anlass war, dass er sagt, jetzt laufen die Dinge dann parallel. Ja?
Wenn man so etwas liest und liest dann so in Gemeinde sind wir heute. Größeres Beitrag zu bestellen.
Gut. Zum einen das, was hier gesagt wird, Leben in einer heidnischen Umgebung, Konfrontation jetzt auch mit heidnischen Kulten. Da würde ich sagen, das ist ja auch zunehmend unsere Situation. Also wenn ich sehe, was da allein da ist an esoterischen Angeboten und wo es dann wirklich ins Religiöse hineingeht. Ich denke jetzt zum Beispiel an die ganze Sache mit Edelsteintherapie, was man sich also da von Edelsteinen erhofft. Ich habe vor einiger Zeit einen Auszug in die Hand bekommen von einem Lexikon, wo nun genau diese Eigenschaften geschildert werden, die die einzelnen Steine haben. Und da bin ich dann doch betroffen gewesen zu sehen, es geht hier keineswegs jetzt nur um irgendwelche körperlichen Auswirkungen, sondern es geht hier wirklich um einen Religionsersatz. Da wird dann zum Beispiel dem Stein Lapislazuli die Kraft zugeschrieben, dass dadurch aufgedeckt wird meine Fehler und dass umgekehrt der Stein mir die Kraft schenkt, mit dem jetzt fertig zu werden. Und das sind ja Dinge, die in der Bibel dem Heiligen Geist zugeschrieben werden. Also hier kommen so quasi Religionen auf uns zu und ein katholischer Theologe, er hat gesagt, und ich meine, dass er damit unsere Zeit sehr treffend beschrieben hat, wir leben in einer Zeit religionsfreundlicher Gottlosigkeit. Religionsfreundliche Gottlosigkeit, das heißt, unsere Zeit ist hochreligiös. Wir leben jetzt nicht mehr in der Zeit des Materialismus und wo es dann als progressiv galten, Atheist zu sein, sondern wir leben in einer Zeit, wo man sich immer mehr diesen esoterischen Dingen widmet. Oder wenn man nun denkt an die ganze Feng Shui-Architektur, wo dann gesagt wird, wenn jemand sein Zimmer am Ende eines langen Flurs hat, dann beschleunigen sich die kosmischen Energien zu stark, diese Kraft Qi, die den Kosmos durchströmt, und der betreffende Manager, der da sein Büro hat am Ende eines langen Flurs, der muss sich nicht wundern, warum es dann plötzlich Probleme gibt und er die Dinge nicht mehr packt, und dann muss man Spiegel aufrichten an den Seitenwänden, damit diese Energie gebremst wird. Und es sind ja alles jetzt nicht nur exotische Dinge, wo man dann sagt, ja, da gibt's halt ein paar Leute, die da so ein bisschen verrückt sind, sondern in München hat man eine ganze Neubausiedlung nach diesen Feng Shui-Architekturprinzipien gebaut, also die Straßen dann entsprechend angelegt. Es gibt Leute, die teures Geld zahlen und lassen einen Innenarchitekten kommen, der nun ausgebildet ist in dieser Feng Shui-Architektur, und dann wird die Wohnung nach taoistischen Gesichtspunkten eingerichtet, um einen optimalen Energiefluss in der Wohnung zu garantieren. Und ich könnte jetzt Ihnen noch viele andere Beispiele nennen, Volkshochschulkurse, wo man lernt, die göttlichen Energien in sich selber zu mobilisieren. Also da denke ich, das ist die eine Seite. Wie gehen wir damit um? Und haben wir noch den Mut, wenn um uns her diese Dinge selbstverständlich werden, zu sagen, nein, wir machen da nicht mit. Zum anderen denke ich, gerade diese Lehre der Nikolaiden, wir können unbeschadet an dem heidnischen Treiben unserer Gesellschaft teilnehmen, das berührt ja nicht unsere Seele. Ich denke, das ist auch etwas, was im Kommen ist, wenn man nur denkt an die ganze Diskussion um Homosexualität, wo ja eigentlich auch auf dieser Schiene dann argumentiert wird, dass es dann heißt, ja gut, das Gesetz Gottes, Es lehnt zwar die Homosexualität ab, aber als Christ stehe ich nicht mehr unter dem Gesetz, ich stehe unter der Gnade. Und Gnade heißt, mein Gottesverhältnis ist nicht von meinem Verhalten abhängig. Sonst wäre es ja nicht mehr Gnade, ist ja ein Stück weit richtig. Aber der Schluss, der dann daraus gezogen wird, also kann mich auch praktizierte Homosexualität nicht von Gott trennen und scheiden. Und es wird übersehen dabei, dass die Gnade ja auch eine Kraft ist, die unser Leben verändert. Gnade ist ja nicht nur Vergebung, Gnade ist ja auch Wiedergeburt und Neuwerden unseres Lebens. Also von daher denke ich, das sind durchaus Beziehungen jetzt auch zu unserer Zeit dann da oder Teilnahme am Götzendienst. Wir müssen ja nur zurückdenken an den letzten Kirchentag, wo dann Abendmahl angeboten worden ist und die Symbole anderer Religionen standen auf dem Abendmahlstisch. Oder wenn eingeladen wird zu gemeinsamen Gebet zwischen den Religionen um den Frieden, da verwischen ja auch die Grenzen.